Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Brüeg, Simon Balisa. Du kannst schon Hoi sagen, das darfst du.
Hoi, darf ich sagen? Hoi, hoi zusammen.
Luca Fontana.
Hoi.
Und heute mit unserem Gast, Volker Birk.
Hoi zusammen.
Der Volker Birk hilft uns nämlich aus bei unserem ersten Segment. Er ist vom Chaos Computer Club Schweiz. Und weil wir wollen nämlich heute über das dezentralisierte Internet schwätzen, unter anderem, das wird uns das erste Segment sein. Für das zweite kommen wir dann zu den News, wo wir unter anderem über GameStop und Reddit angehende Hedgefonds redet. Börsengeschäft.
How to get rich.
Genau. Wir haben,
Getting rich for dummies.
Genau. Wir haben News zur James Bond Game, James Bond Film, Harry Potter-Serie und allerhand. Genau. Aber zuerst wenn wir eben über das dezentralisierte Internet reden. Und zwar der Grund ist, dass. Also grundsätzlich finde ich das ein sehr spannendes Thema, aber jetzt ist ja gerade letzte Woche hat der Brave Browser, also das ist ja ein Browser, der auf Chrome die Engine basiert, hat das IPFS-Protokoll, ich weiß gar nicht, ob es Protokoll nennt, gesehen, das schon dort hört es bei mir auf, eingeführt und mit dem halt die Möglichkeit für das dezentralisierte Internet. Und genau, ich habe schon viel von dem gehört, dass das wie so das bessere und fairere Internet soll sein, weil das jetzt wird ja halt doch kontrolliert von Grosskonzernen, von wo die ganzen Server und all das gehören und das dezentralisierte Internet soll das besser machen. Und genau, vielleicht, eben Volker, vielleicht kannst du uns mal versuchen, das zu erklären, sodass es eben auch nicht IT-Securities oder so Leute verstehen.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, den Anlass, weshalb das, solche Dinge momentan passieren, den sollte man vielleicht auch erwähnen. Ich glaube nicht, dass diese Dinge unabhängig voneinander sind. Wir haben alle gesehen, teilweise durchaus erstmal meine erste Reaktion war, ich habe gelacht, als der damalige US-Präsident Trump, den man jetzt ja Gott sei Dank damalig nennen kann, als der mal eben kurz durch einen Telefonanruf zwischen 4 oder 5 Leuten im Silicon Valley vom Netz genommen wurde. Das ist ja ungefähr, was so in der Praxis pragmatisch dahinter steckt. Und als ich dann zum ersten Mal die Gelegenheit hatte, drüber nachzudenken, so quasi 10 Minuten später, worüber ich hier eigentlich lache, ist es mir ehrlich gesagt ganz anders geworden, weil dann ist die Geschichte nicht mehr ganz so toll, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass ich jetzt 4 oder 5 Leute habe, die hat niemand gewählt und die machen einen Telefonanruf und dann nehmen die gewählte Regierung vom Netz. Also es ist passiert. Und Edward Snowden hat ja getweetet, meiner Ansicht nach völlig zu Recht, das ist ein Wendepunkt im Internet. Also es passieren momentan sehr große Dinge.
Darf ich nur ganz kurz,
die komplette Sachlage.
Darf ich ganz kurz, nur damit man weiß, was du redest. Du redest davon, dass Twitter und Facebook, dass die alle den Trump, dem sein Account gesperrt haben, oder?
Ja, ganz genau. Also die Silicon Valley Unternehmen, die großen Silicon Valley Unternehmen, das sind ja Twitter, Facebook und so weiter. Genau. Die haben sich entschieden, auch Google mit YouTube, ist ein Google-Produkt, die haben sich entschieden, jetzt reicht's, oder? Das war jetzt wirklich genug. Und ich glaube, bis hierhin kann ich folgen, also bis hierhin kann ich das auch verstehen, dass man das so sehen kann. Ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht viel anders. Irgendwann reicht es auch mal, oder? Aber tatsächlich hat das Ganze halt schon eine interessante Wendung, weil streng genommen heißt das ja auch, es ist auch eine Marktdemonstration, dass die das können. Also es sieht nun so aus, dass das Internet, wie wir es heute haben, in dem Zustand, wie wir es heute haben, so gestaltet ist, dass es eine absolute Machtposition von 4 oder 5 Personen gibt. Das sind auch Menschen. Auch Mark Zuckerberg ist entgegen anderslautenden Gerüchten im Internet ein Mensch, will ich mal sagen und auch behaupten. Und diese Menschen haben jetzt die Macht und die hat keiner gewählt, niemand, also weder die Bürger in den USA noch sonst jemanden. Und die können jetzt quasi, die haben viel mehr Macht als die Regierung. Und da, glaube ich, ist eine der Antworten darauf, das, was der Brave Browser jetzt macht. Also jetzt müssen wir wirklich langsam drüber nachdenken, ist das die Art und Weise, wie wir im Internet weitermachen und weitermachen wollen und auch weitermachen können. Also können wir es so weitermachen, wo führt das Ganze hin? Weil jetzt haben wir einen neuen US-Präsidenten, den finden viele nicht so schlimm wie den Trump. Ich bin noch nicht so sicher, ich möchte erst abwarten, was er macht. Ich bin immer vorsichtig bei Politikern. Einfach mal schauen, oder was der Mann macht und dann bewerten. Aber unabhängig davon, Sie können das auch mit ihm machen.
Also ja, klar.
Es ist nicht so, dass Sie das nur mit Trump machen können. Und ja. Sie können das auch mit der Regierung der Schweiz machen. Also Sie können das auch mit der deutschen Regierung machen. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Und der Brave Browser hat darauf, glaube ich, auch ein Statement gesetzt, was ich großartig finde, nämlich das Internet muss dezentral werden. Wir haben eine solche hohe Zentralisierung, dass so viel Macht in so wenigen Händen ist. Und ist das eine gute Idee, müssen wir nicht wieder schauen. Das Internet hat eigentlich ein Versprechen. Und das Versprechen ist ja für uns alle hier, die wir hier diskutieren, vielleicht auch für alle Zuhörer hier in diesem Podcast, dass wir mitmachen dürfen, oder? Dass es unser Internet ist, dass wir hier den Content machen, dass jeder einen Podcast machen kann, wie ihr es freundlicherweise tut, dass wir als CCC unterwegs sind, dass alle Menschen im Internet unterwegs sind und ihren eigenen Content einstellen können. Und wie wir gesehen haben, steht dieses Versprechen sehr stark zur Diskussion.
Und was und macht jetzt,
aber erklär doch mal
den Brave Browser. Kannst du mal dort kurz weitersetzen? Weil, oder das ist jetzt der Punkt, jetzt ist einer von den ersten Browser, der jetzt das umsetzen will. Was bedeutet das genau? Oder was bietet der Browser denn jetzt neu, der Brave?
Genau. Also, streng genommen ist es keine direkte Browser-Sache, sondern der Brave Browser unterstützt jetzt eine völlig andere Art, Internet zu machen. Und dazu muss man die alte Art, Internet zu machen, mit der neuen Art, Internet zu machen, zu vergleichen, damit man das verstehen kann, glaube ich. Die alte Art, Internet zu machen, ist heute das Cloud Computing. Das heißt, ich habe große Konzerne, die betreiben immens viele Server und in sogenannten Data Centers, das sind wirklich Zehntausende Server. Und auf diesen Servermaschinen betreiben sie Hunderttausende virtuelle Server und da betreiben sie noch Millionen von Containern drauf mit Software. Und das sind die Tech-Konzerne und das sind die Leute, denen das gehört, die dann so eine Entscheidung treffen. Und wir alle anderen, wir sind quasi abhängige Konsumenten. Wir haben meistens heute ein Smartphone, manche haben noch ein Laptop oder ein PC. Die meisten haben ein Smartphone, manche haben noch ein Pad, aber im Internet, das mit Abstand am häufigsten verwendete Gerät ist das Smartphone. Und mit diesem Smartphone können wir quasi diese angebotenen Cloud-Dienste nutzen, aber es sind nicht unsere Dienste, wir haben darin auch nichts zu melden. Und das ist eigentlich eine sehr skurrile Situation. Sie ist skurril, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt ein Smartphone von einer relativ bekannten Marke, mag hier keine Werbung machen, ist in der Schweiz sehr üblich, läuft iOS drauf. Und bei diesem Smartphone ist es so, das ist ja ein Unix-Betriebssystem. Also das ist iOS, ist ein 4.4 BSD, abgeleitet von FreeBSD, ist also ein Unix-Betriebssystem. Und das ist eine Unix-Maschine, mein Smartphone, die hat ungefähr 5-mal so viel Rechenpower und ungefähr 20-mal so viel Speicherplatz wie ein Unix-Server, den habe ich noch bis 2010 selber betrieben. Also es ist gar nicht so, dass mein Smartphone ein ganz schwacher Computer wäre und diese tollen großen Server wären starke Computer. Es ist nicht der Fall. Sondern eigentlich haben alle Menschen jetzt einen starken Computer. Die meisten haben es gar nicht gemerkt, weil die Smartphones kosten Geld, aber kosten eigentlich immer gleich viel und das neue kostet so viel, wie das alte gekostet hat. Man merkt irgendwie gar nicht, es gibt nur eine neue Version. Aber tatsächlich sind die so stark in der Leistung gewachsen, dass diese Geräte und auch die Laptops eigentlich locker die Power von großen Servermaschinen haben, wie wir sie noch vor 10 Jahren betrieben haben. Und jetzt kann man eigentlich auf die Server verzichten. Es gibt eigentlich technisch gesehen keinen Grund mehr für die Cloud.
Und
die
das kann man weglassen. Also das, was du jetzt sagst, das ist eben das, was wir uns dort gefragt haben. Wer ersetzt denn jetzt das zentrale Internet? Das wäre dann eigentlich, statt dass das Internet, wie wir es jetzt kennen, wo auf Server läuft von Grosskonzernen, würde dann eigentlich auf allen Endgeräten laufen, also auf deinem Laptop, deinem PC, deinem Smartphone. Das heisst, die Welt...
Exakt.
Okay.
Exakt so ist es. Und dafür ist IPFS gebaut worden. IPFS ist, wie auch die alternativen Technologien, eben wie zum Beispiel GNUnet Oder das gibt es auch schon zum Chatten, inklusive Videochat, heißt dann Tox.net, ist eine großartige Software, meiner Ansicht nach. Also es gibt verschiedene Lösungen schon, verschiedene freie Implementierungen, auch alles, was ich genannt habe, sind freie Implementierungen. Diese Implementierungen sind dafür da, dass dieses Versprechen, das ursprüngliche Versprechen des Internets, nämlich die Brechtsche Radiotheorie zu erfüllen, also dass jeder Anbieter und gleichzeitig Teilnehmer ist, auch wirklich technisch umzusetzen. Und IPFS ist eine Umsetzung davon. Und das Ganze braucht, wenn man es peer-to-peer betreibt, keine Server. Also die Server lässt man ersatzlos weg und der Content liegt durchaus auf den Endgeräten und wird von Endgerät zu Endgerät in einem Peer-to-Peer-Netzwerk kopiert. Und neu ist, es gibt, der Ansatz ist nicht ganz neu. Also wenn man ein anderes Beispiel, auch ein großartiges Projekt ist das Projekt ZeroNet. ZeroNet ist noch großartig. Die haben das auf Blockchain-Technologie hochgezogen, dasselbe. Ja. Und sie haben sehr viel Datenschutz drin, etwa eine Eigenschaft, die mir bei IPFS etwas fehlt. Müssen Sie vielleicht noch hinzufügen. Kann man hinzufügen. Aber bei ZeroNet ist es zum Beispiel so, da muss ich immer ein ZeroNet-Programm starten und dann kann ich mit dem Browser drauf zugreifen. Und bei IPFS war das bisher auch so, da muss ich ein IPFS-Programm starten und dann kann ich mit dem Browser drauf zugreifen. Und jetzt haben die Brave-Leute eben gesagt, jetzt gehen wir mal voran. Das ist sehr löblich, finde ich großartig, ehrlich gesagt. Und wir bauen das quasi gleich ein. Und wenn ich den Browser starte, dann habe ich schon ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Und die Daten liegen nicht mehr auf Servern.
Aber wenn ich jetzt, okay, die liegen nicht mehr auf dem Server, aber sind dort, das ist ja nicht zum Beispiel, wenn ich auf digitec.ch gehe, dann ist das nicht auf dem Protokoll drauf, oder?
Genau. Digitec.ch, ich gehe mal davon aus, auch Digitec hat wie die allermeisten anderen eine Webseite. Das war ein Schatz übrigens.
Ja, gut, das wäre ja der sorry, aber es ist ein kompliziert zu folgen.
Okay, ich wollte nicht blöde Witze machen. Ich gehe einen Schaltengang zurück. Okay, natürlich, selbstverständlich hat Digitec eine Webseite, oder? Ist ja klar, wir alle, wie wir das alle haben. Ich habe auch eine Webseite, der CCC hat eine Webseite und so weiter. Mhm. Und das ist das Web. Und im Web gibt es diese Trennung zwischen Client und Server. Also die Digitec zum Beispiel, die betreibt einen Webserver oder lässt ihn betreiben. Das bin ich jetzt nicht informiert, wer das macht im Hause Digitec.
Ja, ich weiß es schon, aber ich weiß nicht, ob man es sagen darf. Es wird irgendwo,
okay, ist ja egal.
Es wird irgendwo betrieben, oder?
Nur Mut. Confessions wanted. Also wir beim CCC machen das auch. Ja. Eine Webseite oder ein Webserver. Und der Webserver, der ist meistens irgendwo, bei uns ist er eine 19-Zoll-Kiste in einem Rack, bei einem Provider, bei einem Befreundeten. Mhm. Und jetzt rufe ich meinen Browser auf und gebe da ein, irgendwie digitec.ch, weil ich da zum Beispiel hinsurfen will zu eurer Webseite. Und dann passieren ja die üblichen Dinge. Gibt es eine wunderschöne Sendung mit der Maus dazu, was dann alles passiert, ja, die Pakete hin und her getragen werden und so. Das will ich jetzt mal überspringen. Und dann verbindet sich ja mein Webbrowser mit dem Digitec-Server. Und der Digitec-Server ist so freundlich und bietet mir die Dinge an. Und das ist bei einem Peer-to-Peer-Netzwerk ganz anders. Da wären quasi die Digitec-Angebote, es gäbe ja nur Laptops und zum Beispiel Smartphones, oder ich weiß nicht, ob es bei Digitec auch, an der Kasse, glaube ich, habe ich mal PCs gesehen oder irgendwie sowas.
Ja, okay, ja.
Also es gibt auch PCs. Ja, nee. Und da wären die Daten. Also die wären verteilt, in Kopie auch, verteilt auf diesen Computern gespeichert. Und das Protokoll sorgt dafür, dass die synchron bleiben. Es ist also eine Art Synchronisierungsprotokoll erstmal. Es ist so ähnlich.
Weil du ziehst dann nachher das Bild, oder wenn du jetzt auf Digitec gehst und du willst irgendein MacBook kaufen, whatever, und dann kommt dir das Bild vom MacBook, dann ziehst du das nicht von einem PC von einem anderen, sondern als ganz viele kleine Pakete von ganz vielen verschiedenen PCs in dem Peer-to-Peer-Netzwerk. Verstehe ich das richtig?
Also das ist durchaus möglich und es ist bei manchen und einigen Peer-to-Peer-Netzwerken auch genauso implementiert. Das ist ja Peer-to-Peer-Netzwerk, wären wir zum Beispiel bei Torrent. Und bei Torrent läuft es ja genau so, oder? Wie du es beschrieben hast. Das kommt auch vor bei Peer-to-Peer-Netzwerken, das ist auch gewünscht, weil das schafft mehr Bandbreite. Oder wenn viele Teilnehmer da sind,
Loco,
Merkt man ja sehr genau, wenn man sich einen Torrent zieht. wenn wenige Leute es gibt, die feeden, oder, dann dauert es ewig. Und wenn es viele gibt, die feeden, schwupp, oder, ist es da.
Nicht, dass ich also, das schon je gemacht hätte.
Also, das hört, aber das will ich doch hoffen. Nein. Das ist nämlich völlig legal und ich kann es
nicht. Ja, ich weiß. Das ist ein Patent. So, das ist ein kleiner Running Gag für uns.
Ja, klar. Okay. Okay, also das ist die Grundidee. Also brauchen wir diese Server, wenn wir so mächtige Maschinen auf allen Clients haben? Und technisch heißt die Antwort, nein, braucht es nicht. Aber dann brauchen wir andere Protokolle. IPFS zum Beispiel ist ein Protokoll, was solche Dinge ermöglicht. Und HTTP zum Beispiel, also das klassische Protokoll für Webseiten, ist kein Protokoll, mit dem das geht. Das ist ein kleines serverbasierendes Protokoll.
Aber wie bringen wir denn das Internet, oder das ist dann nämlich ein Wunder, wie bringt man denn überhaupt das Internet hier? Also weißt du, irgendwie müssen die Betreiber, muss Digitec, muss Google und all die, müssen die dem zustimmen? Oder weißt, oder kann man es auch, ich nehme an, ohne dass die Leute, die Anbieter von den Inhalten das wollen, wird es das nicht gehen, oder schon?
Ja, also jein. Sagen wir mal jein. Also man kann ja damit anfangen. Also ich komme mal zurück, es kommt ja darauf an, das Internet, das sind ja heute ganz viele Sachen. Wir sagen oft Internet und meinen das Web. Und das ist auch okay, weil das Web ja auch wirklich einen großen Teil des Internets heute darstellt. Deshalb ist es auch fair, das so zu sagen. Aber das Internet ist natürlich schon viel mehr, oder? Wenn ich zum Beispiel proprietär iMessage von Apple benutze oder ich benutze WhatsApp oder ich benutze Signal oder ich benutze, keine Ahnung, was auch immer ihr benutzt. Ich sage jetzt nicht Telegram, da schon die nächste Diskussion. Aber wir sind in der Schweiz. Threema, oder? Wir benutzen alle Threema. Ja. So. Und wenn ich das mache, dann benutze ich ja auch das Internet, aber dann benutze ich kein www. Also das Web und das Internet ist ja nicht das Gleiche, sondern das Web ist ein großer Teil vom Internet und es gibt auch ganz viele andere Sachen im Internet. Und jetzt ist natürlich so, wenn die Leute im Web sich aufhalten, benutzen sie logischerweise noch kein Peer-to-Peer-Netzwerk, weil das Basisprotokoll ist ein Client-Server. Aber wenn die Browserhersteller diesen Schritt machen, und deshalb ist der Impact eigentlich groß von dem, was es Brave macht, wenn die Browserhersteller den Schritt machen und sagen, bei unserem Browser seht ihr beides. Da seht ihr Daten im Peer-to-Peer-Netzwerk und ihr seht Daten im www, dann ist der Übergang quasi seamless, oder? Du kannst über diese Schnittstelle kannst du einen langsamen Übergang in eine neue Internetarchitektur machen. Dass das dann Google und Facebook gefällt, glaube ich noch nicht.
Ja,
daran erinnern, momentan stehen sie so weit, dass vier Personen miteinander telefonieren, der Präsident ist weg. Also,
aber ist es ja denn überhaupt, aber glaubst du denn, dass es überhaupt realistisch ist, dass es jemals etabliert wird?
Schau, was soll ich sagen? Möglich ist vieles und Vorhersagen sind immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Also wer hätte vorhergesagt, dass wir, wenn du mir erzählt hast, das müssen wir so sagen. Also ich habe angefangen zu programmieren 1982. Ich bin also ein Dinosaurier. Als ich jung war, hatten die Tiere noch so Zacken auf dem Rücken und so. Und die Computer waren entsprechend, ihr könnt es euch vorstellen, das ist ziemlich genau das, was ihr in bestimmten Zeichentrickfilmen seht, wo Dinosaurier noch Haustiere sind. So haben wir damals gelebt, natürlich, ist klar. Und in dieser Zeit wurde das Internet entwickelt. Das ist den meisten nicht bekannt. Das Internet ist eine Entwicklung aus den 70ern und Anfang 80ern Jahren. Da kommt zum Beispiel E-Mail her, es kommt aus dieser Zeit. Das www ist eine relativ neue Sache im Internet, für Internetverhältnisse. Das stammt von 1993. Und jetzt, und 95 wurde es groß, oder? Und wenn wir uns das heute überlegen, wer hätte jetzt 1980 gesagt, ja, wir werden mal, in 15 Jahren machen wir alle nur noch Internet, oder?
Ja, klar.
Hätte jeder gesagt, ich glaube, bei dir piept's oder Internet, das ist was für Unis und Militärs. Was haben wir mit dem Zeug zu tun, oder? Ja. Spinnst du jetzt, Volker? Also ist die Frage, wie wird sich das entwickeln? Ich glaube, die ist nicht so einfach zu beantworten. Ich sag mal, wir sollten alle unser Interesse verfolgen, dass das so wird. Warum? Wir haben heute noch eine Situation gesehen und die ist vielleicht noch ein bisschen unangenehmer. Erstmal wieder der vermeintlich angenehme oder auch der Teil, wo ich mich freue. Also ich oute mich hier mal. Ich habe in politischen Fragen eine sehr deutliche Position. Ich bin seit 30 Jahren mit ganzem Herzen Antifaschist. Tut mir leid, liebe Nazis, die unter den Zuhörern.
Nein.
Tut mir leid, ja. Ich bin einer von denen. Okay.
Außer dort wirklich keiner.
Wenn jetzt natürlich Google und Facebook hergehen und sagen, die Nazis, die fliegen jetzt mal komplett aus dem Netz raus, dann gäbe es von mir dazu im Wesentlichen Prost, oder? Also wir haben angestoßen, oder? Ich bin jetzt reich, oder? Okay, also nicht der Punkt, aber auch hier, das zieht in den Zähnen. Warum? Man lacht nicht lange, wenn man drüber nachdenkt. Worüber überhaupt nicht berichtet wurde, das ging quasi in diesem Sturm von medialen Meldungen völlig unter. Es wurden listenweise linke und antifaschistische Seiten mitgelöscht. Es wurden listenweise antifaschistische und linke YouTube-Kanäle mitgelöscht. Hm. Warum? Weil die diesen Tech-Milliardären genauso auf den Senkel gegangen sind. Es liegt mir jetzt leider näher politisch, das Ganze. Und jetzt habe ich also die Situation, 4 Leute telefonieren und ich bin raus. Also nicht nur der Trump, oder? Der ist, wobei ich es sehr schade finde. Also ich muss zugeben, ich habe öfters Trumps Twitter gelesen.
Genau, der Punkt, wo du schon ansprechen, ist ja, dass eben genau mit zum Beispiel mit dem Zero-Net oder so, wo das ganze Zeug eigentlich verschlüsselt ist, wie so Cryptocurrency, dass du es eigentlich gar nicht zensieren kannst. Aber das hätte dann schon auch, ich finde das beide extrem natürlich falsch. Also, das ist absolut schwerwiegend, dass jetzt eben so wenig Leute so viel Macht in der Hand hat. Das ist definitiv ein Problem. Aber das andere Extrem, oder, dass du ein Internet hättest, wo du dann potenziell gar nicht zensieren kannst oder nicht reglementieren, das willst du dann eigentlich auch nicht. Du willst ja nicht, dass irgendwie jeden irgendwie eben.
Ja, Rassismus, Kinderpornografie, genau. Keine Ahnung was.
Ja, da würde ich jetzt auch mal streng unterscheiden. Und zwar, jetzt sind wir nicht ein Kernbereich von dem, was wir im Club machen. Also die Diskussion führen wir auch schon seit 30 Jahren. Mhm. Und ich empfehle dort immer Folgendes. Ich kenne die Argumente natürlich, ihr werdet mir das hoffentlich nachsehen. Bis zum Abbrechen haben wir das diskutiert oder auch öffentlich und auch in privaten Diskussionen geführt. Ich würde warnen davor, dass man eine Reglementierung, die es in einer Organisation, auch wie in einer staatlichen Organisation, durchaus braucht. Also wir haben ja eine Norm, das sind die Gesetze und die Verordnungen. Und wir haben eine Demokratie, mit der wir das legitimiert machen und nicht uns einfach so von einem Diktator ausdenken lassen oder so. Das muss man unterstützen, glaube ich, wenn man vernünftig ist. Das ist eine gute Sache. Aber wir haben auch in einer Demokratie gibt es keine Zensur. Und wo ist eigentlich der Unterschied? Und um was geht es hier? Und da mag ich mal vor Folgendem warnen. Wenn du dafür sorgst, dass du die Kinderpornografie nicht sehen kannst, dann kannst du die Leute, die Kinder vergewaltigen, nicht mehr erwischen. Mir wäre es am liebsten, wenn das Internet mal kurz so voller Kinderpornografie wäre, offensichtlich, wie es eigentlich auch ist teilweise, und wenn man diese Leute endlich mal strafverfolgend in den Knast bringen könnte, die hier Kinder vergewaltigen. Mhm. Also wir haben hier eine, in der Diskussion, das, was du nicht gut findest, nicht sehen zu wollen, ich glaube, das ist überhaupt nicht hilfreich. Das ist mega kontraproduktiv. Du musst es sehen, es muss eigentlich auffallen und du musst eigentlich den Leuten kräftig eins auf die Nase geben, die so etwas machen, weil das geht gar nicht, oder?
Ich finde das, ich sehe den Punkt, also nein, wirklich, weil das ist schon so. Das ist, ich bin nicht ein kompletter Gegner von Zensur, weil ich bin eigentlich schon der Meinung, man muss alles hat nicht Platz, aber es ist so, Das stimmt eben schon, was du sagst. Nur weil man es zensiert und nicht sehen will, oder? Wenn die Nazis zensiert, die Nazis sind gleich rum. Aber alles hat ja trotzdem natürlich irgendeine Wirkung, oder? Weißt du, wenn die Leute weniger Plattformen haben, können sie es weniger verbreiten, können sie weniger Leute mit ihrem Scheiß anstecken. Aber möglicherweise ist es dann so, da reden wir fast über andere, fast ein bisschen über das Thema drüber aus.
Klar, natürlich. Also das kriegen wir vielleicht heute nicht hin. Ich würde dich gerne überzeugen, weil ich glaube,
ich tue dir nicht abstritten.
Ich habe nicht zu Ende gedacht, dass ich jetzt eine Chance hätte, dich zu überzeugen, aber es muss ich heute in diesem Podcast sein. Möglicherweise. Also willkommen in dieser Diskussion. Ich finde es gut, dass du dir Gedanken machst und ich würde dich da jetzt noch nicht wegbügeln wollen, weil du einen sehr anzunehmen Eindruck machst, du hast dir da was überlegt dabei und ich weiß, dass man das anders sehen kann, wie wir das sehen. Wir sehen das ganz anders, aber du ahnst jetzt wahrscheinlich auch schon, worauf es rausläuft. Also ich mache mal ein Beispiel und dann können wir das Thema gerne verlassen, obwohl es in diesem Themenbereich schon passt. Ich hatte mal ein Gespräch, das war eine Veranstaltung vom Europarat, die hat stattgefunden in Genf. Den Rahmen hat die UNO gestellt und wir haben diskutiert über die Vorratsdatenspeicherung. Und ob das eigentlich eine gute Idee ist oder ob es eigentlich eine Schnapsidee ist. Und da ist etwas sehr Interessantes passiert, was nur selten passiert. Nämlich man hat gesehen, wie Ermittler, also tatsächliche Strafvermittler, die Dinge sehen und wie Leute, die eigentlich eher eine politische Funktion in der Strafvermittlung haben und schon in der Politik sind, wie die Dinge sehen. Damals hat Michel Kill, der war damals, ich weiß nicht, was er heute macht, war so etwas wie der CTO von Europol. Europol ist sowas Ähnliches wie das europäische FBI. Das stimmt nicht ganz, aber grob jetzt für die Zuhörer. Das ist so von der EU die Polizeiorganisation, die so übergreifend ist. Und er hat nämlich gesagt, er braucht die Vorratsdatenspeicherung nicht. Und dann waren alle ziemlich brüskiert, weil sie haben von ihm alles Gegenteil erwartet. Und er hat gesagt, wenn du Verbrecher jagen willst, you have to be swift. Wir haben da auf Englisch diskutiert, das ist ein Zitat. Also du musst schnell sein. Du musst nicht Daten über 2 Jahre zusammensammeln und dir einbilden, du kannst Verbrecher erwischen mit Aufzeichnungen von vor 2 Jahren. Die sind viel zu clever. Wenn du die dicken Fische erwischen willst, dann musst du schnell sein. Hm. Und das war sehr interessant, weil auf diesem Diskussionspodium, ich glaube, das ist noch im Netz, das Video, hatten Europol und der CCC die gemeinsame Position vertreten. Also wir haben zusammen vertreten, dass wir Quick Freeze brauchen. Also dass wir die Möglichkeit brauchen, dass die Polizei mal kurz sagt, so hier stopp, jetzt will ich wissen, was hier läuft, oder? Und dass wir nicht Vorratsdatenspeicherung brauchen, wenn es auch überhaupt nichts bringt und nur Überwachung ist, aber keine Strafvermittlung. Der Strafvermittlung nicht sehr dienlich ist. Das ist ein Mittel, das ist unverhältnismäßig, weil es nicht viel bringt. Und das war schon sehr skurril, weil anwesend war leider auch jemand von der Schweizer Fedpol und der hatte dann keinen leichten Stand, weil er war Politiker. Ja. Und die Leute...
Von dem einfach mal alles auf Vorrat speichern, Fischen und so, oder?
Ja, genau. Also das mit den Fischen, wie man sehr sagt in der Schweiz, man verwendet das französische Wort für Akte, das ist höchst fragwürdig. Logisch. Ob das wirklich für die Strafvermittlung ist, wenn man von jedem, auch von allen Nicht-Straftätern eine Akte anlegt.
Also. Ja, logisch.
Nicht, dass wir dann jetzt zu fest abschweifen, aber ich glaube, wir haben es relativ gut, hoffentlich haben wir das einigermaßen gut erklärt. Ich finde es wirklich ein verdammt spannendes Thema, das dezentrale Internet und eben jetzt auch wirklich, dass Brave einen ersten Schritt macht. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, ob das eben sich, wie du sagst, Volker, so parallel entwickelt, dass da immer mehr drauf aufspringen und das dann sozusagen wie zwei Internet hat. Und wirklich eine sehr spannende Frage, die wir eben wirklich definitiv in diesem Zeitumfang nicht beantworten können. Ist denn das besser, wenn es gar keine Kontrolle gibt, besser als wenn es wie jetzt vielleicht zu viel geht in den Händen von
Wenige.
Ja, genau, wie du sagst, nicht gewählte. Und dieses Zitat habe ich mir aufgeschrieben, das finde ich gut. Das Internet wird von 4 von 5 Menschen regiert, wo aber niemand gewählt hat. Das finde ich, das zeigt sehr gut.
Schauen wir in 2 Jahren. Ich glaube übrigens auch nicht, dass es nicht kontrollierbar ist.
Ja. Okay.
Ja, also
da muss man anders vorgehen, aber ich glaube nicht, dass es so schwarz würde ich es noch gar nicht sehen. Ja. Ich glaube, es liegt viel eher an dem, was man in einer Demokratie vielleicht haben möchte, weil auch in der Schweiz ist es so, glaube ich, der Stimmbürger ist es souverän und nicht der Bundesrat.
Ja, logisch. Ja. Ja, wir machen Gesetz, wonach der Bundesrat muss handeln, oder?
Genau.
Also, ey, Volker, danke viel mal, dass du uns das Internet das Internet erklärt hast.
Das man kann es einfach noch immer mit der Maus verwiesen. Komm aus der Nummer wieder raus.
Ist sehr
danke euch, genau. Dass ihr das macht, dass ihr da berichtet.
Wo kann man, wo findet man dich und deine Inhalte, das, was du machst?
Also, ich schreibe ja einen Blog, das heißt blog.fdik.org. Allerdings ist es ein sehr dystopisches Blog, fürchte ich, zu viele Fakten. Also nicht lesen, wenn man schlechte Laune hat, nur lesen, wenn man gute Laune hat, weil danach hat man keine mehr.
Also ich tue das, ich verlinke es in unseren Shownotes. Und nein, genau, danke fürs Mitmachen. Und wir machen eine kurze Pause und melden uns dann zurück mit am Rest vom Programm. Bis
super, im danke Moment.
Euch. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Also, willkommen zurück zu unserem zweiten und letzten.
Was? Haben wir gesagt, das muss ich ja nicht sagen. Es ist ein kleiner Jingle dazwischen. Wir haben jetzt schon eine Viertelstunde Pause gemacht.
Ja, weil wir schon
Hörer sind, oder? Hörerinnen sind jetzt Leute, zwei Sekunden.
Du weißt gar nicht, wie lange ich den Jingle mache, der da dazwischen kommt.
Halbstunde.
Da muss man die Leute schon zurück begrüßen. Also,
das ist wie bei Ben Hur. Ben Hur hat doch auch irgendwie 10 Minuten dazwischen, mit dem Film. Irgendetwas. Intermezzo oder so. Etwas.
Genau, da bin ich einfach voll erzogen und begrüße einfach die Leute wieder, oder? Heute zusammen. Nein, genau. Und jetzt. Genau, den vorigen Teil haben wir auch mit dem Volker Birk über das dezentralisierte Internet geredet. Eben, wir haben es vorhin diskutiert, es ist halt damals ein bisschen zu einem Monolog ausgeartet, aber ich hoffe, ihr habt es gleich spannend gefunden und sonst eben, könnt ihr noch in den Kommentar schreiben. Aber jetzt kommen wir nachträglich noch zu den News. Dort hat es nämlich auch ganz, ganz vieles gegeben und ich würde sagen, wir fangen gerade mit dem spannend ist immer relativ, aber ich habe es auch sehr spannend gefunden. Und unser Wirtschaftsexperte Simon Bonzo.
Ja, Wirtschaftsexperte, ja.
Aktienhändler und agierende Hedgefonds-Manager.
Manager. Ich bin Teil vom der grössten Hedgefonds im Moment. Nämlich
vom Hetz. Du bist ein Hetzfonds.
Von Wall Street Bets.
Genau, und zwar geht es vordergründig um GameStop und Reddit und Aktienhandel. Und zwar, GameStop ist eben ein Game-Geschäft, wo man noch an, wo es in der Schweiz noch gibt, ein paar, wo man Games kaufen kann. Ich glaube, weltweit haben sie 5000 Läden. Ich habe so gemeint, sie haben schon irgendwie die meisten müssen zumachen, aber die Zahl geistert genommen. Kurz vor dem Bankrott gestanden. Geht jetzt gerade im letzten Jahr mit der ganzen Corona und so, hat noch so die Leute noch viel weniger physische Zeugs gekauft. Und dann hat es aber plötzlich angefangen, glaube ich, schon im August, dass die Aktie von denen immer höher hochgestiegen ist. Und jetzt ist sie einfach explodiert, eben irgendwie 1700% gestiegen von $17.50 auf $350. Vermutlich können wir in diesem Podcast, wird sie vermutlich nochmal irgendwie sich.
Ja, vor Markteröffnung ist sie vorhin auf 450, jetzt ist sie wieder auf 400. Aber.
Genau. Und all das ist passiert, weil Kleinaktionäre einfach gewaltig Aktien gekauft haben. Oder,
das ist ein Teil, ja.
Ja,
genau. Simon hat versprochen, ich habe gesagt, ich komme mit so Zeugs überhaupt nicht raus. Ich bin völlig verloren. Und der Simon hat gesagt, keine Angst, Luca, ich erkläre das nach einem Podcast ganz einfach. Lies nicht den Watson-Artikel. Ich erkläre es dir besser. Das ist die Ansage.
Nein. Also das Ding ist, ich bin, also gerade mal vorweg, auch das, Wall Street Bets Shit, ich bin kein Finanzmogul, kein Financial Advisor und alles, was ich sage, ist einfach meine Meinung und so, wie ich das verstanden habe. Also,
jetzt haben wir schon gesagt, du bist Experte und ich tue jetzt, ich habe gerade den Knopf den Finger auf dem Kaufbutton. Was muss ich kaufen?
Das ist genau, das ist drei Viertelwissen. Nein, was passiert ist, und es geht eigentlich, da müsst ihr immer daran denken, dass GameStop ist jetzt, es ist jetzt halt einfach GameStop, es kann irgendeine andere Aktie sein, es gibt im Moment noch ein paar andere Aktien, die so gerade gehandelt werden. Was ist passiert? Die Aktien ist mega am explodieren, also wirklich, hast du ja vorhin gesagt, es ist surreal, was jetzt gerade passiert. Und das hat einen einfachen Grund. Und es geht dort um sogenannte Leerkäufe, um Shorts. Was ist ein Short? Eine grosse Firma, die hat auch viel Geld und die wettet, hey, GameStop, das kann nicht sein, die Aktien ist zu hoch bewertet, die muss durch abgehen. Das wird so sein und die wollen irgendwie darauf wetten können. Und wie machen sie das? das erkläre ich jetzt anhand von so kleinen, wie heissen die, Funko Pops. Mhm. Die kennst doch du, Luca, oder?
Ja, ganz wichtig.
Erklären wir das mal anhand von Funko Pops. Funko Pops sind Aktien, also es gibt einen Darth Vader Funko Pop, oder? Und der hat einen Sammlerwert von 100 Stutz. Und du, Luca, kommst und sagst, hey, nein, der Sammlerwert, das ist viel zu hoch. Der ist in sechs Wochen ist das noch 20 Stutz wert. Das ist überbewertet. Dann kommst du zu mir, ich habe 5 Darth Vader Funko Pops. Du sagst, hey, Sigge, ich will die, kann ich dir die auslehnen? Sag ich, ja klar, okay, zahlst mir einfach alle Woche 2 Stutz, um die auszulehnen, dann kann man sie auslehnen, bis man sie wieder zurück ist, oder? Du kommst, nimmst all die Darth Vader, die 5, und stellst sie sofort auf Ricardo für 100 Stutz. Verkaufst sie gerade. Hast jetzt 500 Stutz Cash in der Hand. Und hoffst natürlich, dass in 5 Wochen du nachher auf Ricardo die gleiche Darth Vader-Figur wieder zurückkaufen, einfach für 20 Stutz, und dann hast du vorwärts gemacht, oder? Du kannst nachher die Differenz von 80 Stutz zahlen, zahlst mir immer schön die 2 Stutz als Auslegegebühr, und that's it so.
Also verkaufst du sie dann vorwärts zurück, am Schluss wieder.
Du kaufst sie zurück von Ricardo und gibst sie mir zurück als Darth Vader-Figur, oder? Und das sind die Aktien. Und jetzt hat man herausgefunden, oder hat das Reddit-Forum Wall Street Bets, das sind wirklich eigentlich, also wenn du drauf gehst, das ist nur eine Sammlung von Memes und Leuten, die postet, wie grosse Gains das gemacht haben und so, oder wie viel das verloren haben. Und also es ist wirklich einfach, das ist so ein kleines... Das ist nichts Ernsthaftes. Das ist nicht ein Generalangriff auf irgendetwas. Aber die haben herausgefunden, hey shit, die GameStop-Aktie, die ist im Fall oft verlehnt worden, oder? Also es sind viele von diesen Darth Vader-Figuren sind ausgelehnt. Und wenn man die jetzt antreibt, dann nachher ist das Problem. Ich muss ja die wieder, du musst mir sie ja wieder zurückgeben, oder? Und wenn jetzt die aber plötzlich 200 kostet, weil plötzlich ein Darth Vader Spin-off von Disney gesendet wird und die möglich und die hure beliebt wird plötzlich, dann bist du da lackiert, weil dann musst du 200, dann musst du 100 Stutz draufzahlen pro Figürli, oder?
Also, darf ich schnell unterbrechen, wenn du, das heisst, die haben gesehen, mit denen, also in dem Reddit-Dings haben sie gesehen, ja. Da sind hure viel Darth Vader ausgelehnt. Das heisst, genau. Irgendjemand wettet darauf, dass die bald nicht mehr wert sind.
Genau.
Dürfen wir denen jetzt einen Strich durch die Rechnung machen?
Mhm. Genau. Und die, die ausgelehnt haben, sind natürlich Hedgefonds. Also die haben wirklich Milliarden von Dollar dort drin, und denen machen wir einen Strich durch die Rechnung und kaufen den GameStop, damit er ja nicht an Wert verliert, sondern viel im besten Fall an Wert gewinnt. Und das grosse Problem ist natürlich, wenn du willst, natürlich möglichst wenig Verlust machen. Das heisst, du musst auf einen Touch irgendwie all Darth Vader-Figürli probieren aufkaufen, weil du willst ja möglichst wenig Verlust machen. Aber was passiert nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage, wenn eine riesige Nachfrage da ist, aber ein unkleines Angebot, weil die von Wall Street Bets, die haben alle gesagt, kaufen die Aktie und tun sie aber behalten, ja nicht verkaufen, dann ist eine riesige Nachfrage da nach deren Aktie und sie steigt einfach weiter und immer weiter und immer weiter hoch, und die Lackierten sind dann nachher die reichen Säcke, die für 2 Milliarden oder 5 Milliarden müssten die Aktie zurückkaufen, oder?
Also die
das wollen die natürlich verhindern.
Genau, die eine Hedgefonds Citadel und Point 72, die hatten genau das Problem dann gehabt, und die haben sich dann müssen... Oh nein, umgekehrt, die haben müssen ihren Konkurrenten Melvin Capital noch mit fast 3 Milliarden unterstützen, damit die eben ihre können zurückkaufen können. Weil eben, wenn sie nur länger warten, wird es nur noch schlimmer, oder?
Es wird nur noch schlimmer, weil der Preis geht auf und das Ding ist, es sind immer noch, also jetzt habe ich die aktuellen Zahlen nicht, aber gestern sind noch über 100% von diesen Aktien verlehnt. Jetzt fragt ihr euch, wie kannst du über 100% auslehnen? Du kannst natürlich den Darth Vader, den du ausgelehnt hast, wieder jemandem weiter verlehnen, und der kann ihn wieder verlehnen. Das heisst, die sind dreimal ausgelehnt. Das heisst, dass mehr Aktien ausgelehnt als überhaupt rum sind, und ganz Wall Street, jetzt das ganze Forum, hebt jetzt die Aktien in der Hoffnung, dass einfach die kommen drunter, oder? Die Melvin Capital.
Und aber heisst das, wir reden davon, dass die Unternehmen auch wirklich richtig am Arsch sind? Also, sag mal, wir reden Melvin, von einer Blase. Es ist eine Blase, die irgendwann mal
platzt. Ja, das ist eine Blase, genau. Das ist eine Blase, die irgendwann
mal platzt. Wenn eine Blase
platzt, geht das nicht mehr auf. Und dann geht das GameStop rasant wieder runter und wird sich wieder bei irgendwie 30 oder so oder 20 einpendeln.
Und die Firmen, die gearscht sind?
Die gehen bankrott. Das ist jetzt mal so eine Theorie, dass das passiert, dass Melvin einfach am Arsch ist. Und Und das Verreckte ist jetzt, das machen die grossen Finanzinstitute machen das oft mit Firmen, so Shenanigans, oder? Aber die haben einfach ja die Macht, die haben alle Aktien, die sie kaufen können, haben genug Stutz. Und jetzt kommt das erste Mal, kommen so Kleininvestoren, Kleinanleger und tun ihre Sackgeld dort rein. Und man will jetzt da irgendwie denen irgendwie zugrunde und das sagt Marktverfälschung und so. Das ist es nicht. Das ist nur ein Internetforum und ein paar wirklich...
Sie werden ja auch so, eben, bei den Händlern nennt man die auch Dumb Money, also dummes Geld.
Ja.
Weil die eben, das ist eben, genau, weil die kleinen Aktionäre sind ja niemand, oder?
Und ich habe gestern auf CNBC die ganze Zeit geschaut, die können sich nicht erklären, sagen, das ist gefährlich, das ist sackgefährlich, die wissen nicht, was sie machen und so. Mein Bankkollege, den ich geschrieben habe, hat gesagt, hey, du bist so ein Idiot, wieso machst du so Zeug? Du hast keine Ahnung von dem Zeug. Aber... Mann, das ist ja so eine fucking Schwarmintelligenz. Da sind schon Leute drin, die etwas verstehen. Und die könnten das recht einfach erklären. Und du, ich weiss, was ich für ein Risiko habe, wenn ich 4-5 Aktien von GME habe. Es kann sein, dass das Geld flöten ist, aber ich bin Teil jetzt von dem Ganzen, von dieser Aktion. Es geht schon lange nicht mehr um GameStop. Es geht auch gar nicht mehr um Gewinn machen. Es geht wirklich nur noch darum, die Wall Street zu zeigen, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und sie kommen nicht mehr draus. Sie sind jetzt mit Bot-Posts auf ganz Reddit unterwegs. Sie tun Falschinformationen CNBC streuen und sagen, wir haben im Fall alle unsere Short-Positionen zu, wir haben alle verlehnte Aktien. Dabei siehst du im Daily Report, dass noch 130% verlehnt sind. Wir haben alle Positionen zu, sagt Melvin, oder? Ihr müsst im Fall nicht mehr, ist gut, ihr könnt jetzt verkaufen. Oder?
Alle Positionen zu heisst, sie haben
alle Aktien gekauft und wieder zurückgegeben. Genau. Okay. All Darth Vaders zurückkauft und so wieder zurückgeben. Haben sie aber nicht. Und solange wir die Darth Vaders behalten, geht das einfach auf und auf und auf.
Oh Mann.
Und eben, jetzt haben sie ja als Konsequenzen von uns so dann, haben sie unter anderem die Handel gestoppt, oder die Hedgefonds, dass man das eben nicht mehr, oder zumindest eingeschränkt.
Also
die
Börsenaufsicht hat den Handel teilweise unterbrochen, aber nur so für 10 Minuten, wenn es zu volatil ist, wenn es zu hoch und runter geht und so. Könnte sein, dass es vielleicht heute, wenn er aufgeht, dass der...
Aber eben,
das ist crazy.
Aber es ist eben genau, es ist wirklich geil, wie du sagst, jetzt wird da mega gemotzt, das geht doch nicht und so, das ist eine Manipulation, weil du darfst eigentlich auch nicht absprechen und so, das ist ja dann...
Nein.
Manipulation.
Insider.
Ja, genau,
Trading, genau.
Aber eben, dann ist es so lustig, sie sind einfach verrückt, sie selber, das ist ja die das immer machen. Eben, 2008 war die mit der Housing Crisis in den USA, glaube ich.
Ja,
also,
das ist auch ein Short, aber das ist etwas anderes gewesen.
Nein, aber genau. Das Prinzip ist genau das gleiche. Sie verspielen auch irgendwelches Kapital. Oder? Ja. Verdienen dann meistens noch damit, beziehungsweise sind ja auch alle ungestraft davor gekommen. Und jetzt, was einfach andere machen, oder, ist natürlich, oh, nein, da geht doch nicht, da muss man irgendwie intervenieren und so. Und eben irgendwie, du hast es auch gesagt, genau, Discord haben sie noch voll, dort gibt es auch einen Kanal, wo sie das Ganze diskutieren.
Ja,
Discord hat jetzt den gesperrt mit, wegen...
Hate Speech, ja. Aber da muss man mal schauen, wer bei Discord investiert hat. Und das ist so eine riesen Liste mit Hedge Funds und so Angel Investors, die genau gleich an dem Wall Street Shit hineinhocken. Und das ist genau das. Die einfach müssen sagen, ja, machen wir zu, haben irgendeinen Grund gebraucht, damit man dort nicht noch irgendwie beflügelt wird. Oder sie wollen jetzt, dass all den GameStop verkaufen. Ich werde noch ein paar Mal GameSpot und GameStop verwechseln. dass all den verkaufen, damit eben sie können ihre Positionen decken können. Und jetzt ist einfach die grosse, es ist einfach alle, die haben, müssen jetzt entweder kannst du noch mal kaufen. Wo es angeht, weiss niemand. Also weißt du, jetzt hat es geheißen, dann treiben auf 200. Jetzt hat es geheißen, 420, ist immer 420, oder wegen Marihuana, huere Meme-Stock-Shit und so. Das sage ich jetzt Ding. Jetzt ist 420 durchbrochen Anfangs März. Das heisst, nächstes Mal ist dann, jetzt ist 500 und 1000. Und dann gibt es Leute, und damit sie eben nicht können, noch mal weiter auslehnen, sind jetzt alle haben Limiten gesetzt, sagen, ja, bei 5000, wenn verkaufen. Das heisst, dein Broker kann nicht sagen, der muss die Aktie behalten, oder? Auch das ist noch so Zeug, das reinspielt. Das ist wirklich crazy, wie jetzt gerade ein kleiner Aufstand von ganz kleinen Leuten, die ein minimes bis gar kein Verständnis haben von dem Finanzsystem, die Wall Street einfach kaputt machen. Und das finde ich etwas unglaublich geil.
Also, egal, wie es rauskommt. Effektiv von kaputt machen, also reden wir von einer neuen Finanzkrise oder ist das alles noch viel zu
klein? Nein, das denke ich nicht, das ist schon zu klein, das ist ein Nebenschauplatz. Also weißt du, Börse hat schon, ich glaube gestern hat der Index ist so einen Absturz gehabt, wie es im Oktober nicht mehr. Also das ist immer noch irgendwie, Also weißt du, das sind so, es ist GameStop jetzt und es gibt noch so zwei, drei andere, die es herausgefunden haben, dass die massiv verlehnt sind. Und das ist, weißt du, eben, das zeigt, dass es gar nicht um die Firma geht. Das ist auch das, was CNBC immer sagt. Aber die Firma, die ist wirklich dem Untergang geweiht und das können sie doch nicht machen, die können doch gar nicht.
Die sind vorher als schon gewesen.
Ja, und das ist jetzt ein bisschen Hype. Oder dann das Gleiche ist mit BlackBerry, wo wir letzte Woche schon darüber geredet haben, wo ich aber sehr überzeugt bin, dass das eine gute Firma ist. Und dann nachher mit irgendwie Bed, Bath and Beyond, irgendein so einen und irgendwie, ah, Ding, AMC, haben wir auch schon darüber geredet, oder? Die sind auch, die werden auch so bewertet und so. Und wenn man sich jetzt aber einfach auf das GameStop fokussiert, dann es geht jetzt wirklich darum, sich einfach mal denen die Leviten zu lesen und einfach ein neues Zeitalter von Financing, wo eben nicht mehr nur ein paar wenige, hure viele Milliarden verschieben und irgendwie damit massiv Köln machen und am Schluss leidet der kleine Mann, sondern dass vielleicht einfach die auch mal drankommen. Und das ist recht spannend so. Ja, und recht, also revolutionär, glaube ich. Also gut, ich weiss nicht, wo es angeht.
Da bin ich halt auch, da habe ich jetzt halt auch nicht viel Hoffnung, dass sich das irgendwann zum Besseren wendet. Der wird hier, holt sich wieder
Schuss vor der Bug.
Verzockt wieder irgendein Geld von irgendeinem armen Schwein und dann...
Weißt du, sie sind genau die, die immer gesagt haben, weniger regulieren. Jetzt ist natürlich schon, jetzt heisst es schon, ja, man sollte einfach aufhören, Sachen, die man verlehnt hat, nochmal weiter zu verlehnen, oder? Also man könnte einfach das schon mal verbieten, dann wäre das Risiko kleiner, dass so etwas passiert. Man hätte es eh nicht machen. Das geht genau gleich weiter. Es gibt ja jetzt auch die strukturierten Produkte wieder, die zur Finanzkrise geführt haben 2008. Genau gleich, oder?
Also, das ist so.
Ja. Aber ich find's huere geil. Ich bin mega so, die letzten paar Tage so, wow, was geht ab und so. Das ist echt, vor allem, wenn man so ein bisschen drinnen ist. Ja. Und wenn dann die 1000 Stutz Flöten sind, ganz ehrlich. Ja.
So what?
Ich habe auch schon in eine Brauerei investiert, also das Geld ist auch weg, weißt du?
Versoffen.
Nein, noch nicht. Ich habe kein einziges Bier bekommen von denen. Wegen Covid.
Spittere
Bier. Aber spannend eben, und es geht nicht um GameStop, aber es geht so ein bisschen um Reddit und Internet-Culture und klein gegen gross und.
Also kommt dann, ich würde sagen, damit einmal der Luca seine Zunge ein bisschen lockern kann.
Sorry.
Holst du Schnaps?
Ja.
Aber ich würde sagen, erzähl dich mal wegen diesen Reshoots James Bond Film. Habe ich nämlich auch gelesen. Was hat es mit dem auf sich? Der ist eigentlich fertig gewesen.
Ja, der Film hätte ja eigentlich schon vor einem Jahr ins Kino kommen. Und April 2020. Irgendetwas ist passiert und man hätte ihn verschieben um ein Jahr oder fast jetzt zwei. Jetzt ist, glaube ich, der neue Termin ist Oktober, wenn ich mich nicht irre. Oktober 2021. Und dann liest man von Reshoots, dass man Szenen im Film muss neu drehen muss. Und dann denkt man sich, wie ist das möglich für einen Film, der eigentlich schon seit einem Jahr im Kino sein muss, dass man da noch Szenen neu drehen muss. Reshoots sind nämlich, Reshoots nennt man es, wenn der Hauptdreh abgeschlossen ist. Und dann geht man in die Post-Production, tut den Film anfangen schneiden, zusammensetzen, Special Effects und so. Und dann merkt man im Schnittverfahren so, da fehlt vielleicht noch eine Szene, da sollte man auch etwas haben, wo das ein bisschen verbindet und so weiter. Und dann macht man Reshoots, damit man das wieder ausbügeln kann. Und James Bond ist eigentlich ein fixfertig abgeschlossener Film und braucht jetzt gleich Reshoots. Und das ist zuerst mal die Frage, ja, wie kommt so etwas zustande? Warum? Und die Antwort ist halt, James Bond typisch geil, es geht um Product Placement.
Nein, ich also denke wegen Masken oder irgendwie so etwas, weißt du, Pandemie.
Nein, es geht um Product Placement, es geht um Produkte, die im Film zu sehen sind. James Bond ist ja ein Film, ich habe mal vor langer Zeit einen Artikel gemacht, wie viel ist ein James Bond Film eigentlich wert, oder so quasi Produktion, Marketing, Lizenzgebühren etc. Und ein grosser Teil von der Finanzierung von einem James Bond Film geht in all die Gadgets, die man sieht, in die Omega-Uhren, Aston Martin, Heineken, Nokia und so weiter. Also all die Marken, die man sieht, das ist in James Bond, das ist eigentlich fast ein einziges Product Placement, wenn man sich darauf achtet. Und die Firmen, die zahlen enorm viel Geld, damit man ihre neuesten, geilsten Gadgets in einem James-Bond-Film sieht, damit das einfach wirklich so eine Werbung ist. Das Problem ist jetzt aber, James Bond ist, also der No Time to Die, ist im 2019 gedreht worden. Er hätte April 2020 soll ins Kino kommen, jetzt wird es Oktober 2021. Die Gadgets, die man sieht im Film, sind veraltet. Sie sind brutal veraltet. Und kannst natürlich nicht mehr damit werben. Also irgendwie in einem, ich glaube, irgendwo ist das Nokia 5.3 oder so etwas zu sehen. Und man will jetzt eine Szene neu drehen, damit man das Nokia 8.3 sieht in diesem Ding. Also,
warum man kann geht man jetzt das wirklich nicht mit ganz. CGI? Wieso kann man
das hat man. Ah. Hat man man hat das teils mit CGI können lösen, also wenn es nur darum geht, es gibt einen Werbespot, eben der Nokia-Beispiel ist cool, weil es gibt tatsächlich einen Werbespot, der im März 2020 rausgekommen ist und im September nochmal und dann über CGI hat man einfach das Handy wegretuschiert und durchs Neue ersetzt, wo dort die Agentin in Hand hat. Aber scheint in anderen Szenen sagt das nicht so einfach möglich mit CGI und man muss darum dort so ganz gezielt Nachdrehs machen und das dann quasi so reinschneiden, damit man nicht merkt, dass irgendwie zwischen der Szene und der anderen Szene irgendwie fast 2 Jahre liegt.
Er hat jetzt einfach das Surface Duo und hat es immer so aufgeklappt und das geht einfach nicht.
Dann kannst du halt nicht, dann musst du halt etwas Neues, nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, schöne Geschichte aus Hollywood, okay. Aus James Bond.
Grossartig. Aber kommen, dann bleiben wir gleich kurz beim James Bond, weil dort ist ja, ich weiß nicht, ob wir es schon kurz darüber geredet haben, aber dort gibt es ein Game, ist geplant, und eben von denen, die Hitman machen, IO Interactive, wird ihr das nächste Projekt. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob wir von dem schon gehabt haben.
Also über das haben wir noch nicht geredet. Nein, es ist aber seit November 2020 eigentlich bekannt, dass sie ein neues 007 Game machen.
Genau. Ist das schon so lange bekannt? Das habe ich dann nicht
übersehen. Das ist schon lange.
Dass sie vielleicht
das Neue ist, dass sie quasi ein zweites Studio eröffnet. Also IO Interactive ist ja ein dänischer Spielerentwickler. Und sie machen das Studio in Schweden auf, mit also dann praktisch ihre Anzahl Mitarbeiter verdoppeln, von 200 auf 400. Und dass es eigentlich nicht ein Game soll werden, sondern vielleicht sogar eine Trilogie, also eine Hitman-Trilogie, wenn sie vielleicht den James... Sogar, nein, sie wollen nicht nur vielleicht, sie wollen den James Bond-Trilogie machen.
Und es ist nicht an einem Schauspieler aufgehängt, das heisst, es wird wohl auch eine eigene Geschichte und eben nicht irgendwie mit dem Daniel Craig oder so.
Genau.
Spannend. Ich finde es auch, eben, ich habe das Gefühl, die sind prädestiniert jetzt mit dieser Hitman-Trilogie.
Ja.
Es wirkt einfach so, dass es ja dort irgendwie weitergehen muss. Ein bisschen in diesem Prinzip. Oder? Meine, okay, zu viel experimentieren mit Bananen umrühren und so, damit Leute umgehen, kannst du vermutlich dann nicht. Aber ich hoffe schon irgendwie, dass es auch ein bisschen Humor wird haben und irgendwie die Richtung von. Ein bisschen den Geist von Hitman behalten, das wäre geil irgendwie. Weil ich glaube,
das war sogar das Ausschlaggebende, weil der Hakan Ebrek, ich habe den Namen ganz bestimmt falsch ausgesprochen, der hat auch davon erzählt, dass es mega schwierig ist, scheint, neue James Bond Games zu machen, weil man muss halt mit MGM verhandeln, mit den Rechteinhabern, mit der Barbara Broccoli, die Tochter ist vom ursprünglichen James Bond Produzent. Man muss mit denen verhandeln und ihnen quasi die Stories pitchen, die man will und die Art von Game, die man machen will. Und wir haben ja seit 2012 eigentlich keinen neuen James-Bond-Film gehabt. Und der Grund ist, weil die meisten Ideen laufen darauf hinaus, dass es einfach ein Shooter-Game ist, dass es Gewalt hat, dass es Explosionen hat. Und das gefällt ihnen nicht. Also ihnen ist quasi in James-Bond-Filmen geht es zu fest um Gewalt und Action als eigentlich um die Figur selber.
Darum, haben Sie mal einen von diesen Filmen gesehen, was sie gemacht haben? Also. Die haben ja jetzt auch nicht zu wenig Action. Aber nein, ich weiß schon, die Games sind definitiv nicht der Hit gewesen.
Die Games sind ja schon fast wirklich, also rein, also eben, wenn man von Ego-Shooter, also bei James Bond, ja klar, wir haben natürlich eine grosse Action-Szene, aber ich glaube nicht, dass das an sich das Problem ist, sondern dass es einfach nur noch quasi reihenweise Leute abknallt ist und James Bond läuft nicht wie ein Arnold Schwarzenegger oder ein Sylvester Stallone in den späteren Rambo-Filmen umeinander und ballert einfach alles um.
Get to the chopper!
Get to the chopper! Und darum ist vielleicht eben, gerade sie, die ja die Hitman-Games machen, sind eigentlich wirklich prädestiniert dafür, dass sie eben dort viel bessere Balance haben zwischen Shooter, Action, Stealth und halt eben nicht nur einfach ein reiner Action-Shooter.
Sie haben einfach unseren Stream nicht gesehen, wenn die wissen, wie viele Leute mehr umgebracht haben.
Du hättest die Wahl gehabt.
Nein, okay, das ist genau. Man hat natürlich keinen Termin und nichts und so, aber cool. Also ich finde wirklich, da kann man sich mal wieder auf das James Bond Game freuen.
Absolut.
Dann gehen wir nochmal zurück zum Film und Fernsehen. Und zwar genau eine Harry Potter Serie. Wie viel Gerücht, wie viel ist da dran?
Es hat natürlich in der letzten Zeit recht Wirbel gemacht. Ich habe das fast überall gelesen. HBO und Warner Brothers planen eine neue Harry Potter Serie. Das war überall die Headline gewesen, damit man die Leute mal dazu bringt, drauf zu klicken. Wenn man durchliest, merkt man aber, dass man wirklich noch. Wir sind noch bei, ich sag mal, Flurfunk oder bei einem Kaffeegespräch, wo man ein bisschen laut diskutiert, wie könnte so eine Harry Potter Serie aussehen. Es gibt noch absolut nichts Offizielles. Es ist noch absolut nichts wirklich konkret in Entwicklung, das haben sie auch offiziell gesagt, HBO und Warner Bros. HBO ist ja der Streaming-Dienst von Warner Bros. Und Warner Bros. Gehört recht an Harry Potter. Und die haben auch ganz offiziell gesagt, nein, da ist nichts im Gange. Jedenfalls, wir sind noch nichts Konkretes am Machen. Ja, vielleicht wird mal über so etwas diskutiert oder geredet, aber bis jetzt ist noch nichts. Also, wir dürfen uns leider nicht freuen auf irgendwie das Jahr startet die Arbeit oder was weiß ich. Heißt das, dass es nie eine Harry Potter Serie wird geben? Ich glaube, das steht außer Diskussion, dass eine wird kommen müssen. Und einfach nur schon darum, weil Harry Potter ist vielleicht sogar das wertvollste Franchise, das Warner Brothers besitzt, nebst den DC Comics. Und ja, man sieht es auch am Erfolg von den Harry Potter Filmen. Die 8 Filme haben zusammen irgendwie 7 Milliarden Dollar eingespielt. Die 2 Fantastic Beasts und Where to Find Them haben zusammen auch 1,4 Milliarden eingespielt. Das geht also um enorm viel Geld. Und wir haben jetzt Corona gehabt, wir haben jetzt den Streaming-Boom, wir haben Warner Brothers, der mit HBO Max gestartet ist. Also man sieht auch, eben, sie bringen das Jahr jeden Kinofilm bringen sie gleichzeitig auf ihren Streaming-Dienst. Und ich glaube, Warner Brothers wird hundertprozentig Pläne haben, auch mal eine Harry Potter-Serie rauszubringen, wo sie dann auf ihren Streaming-Dienst bringen können. Das gibt es keins vorbei. Es ist nur leider noch nicht allzu bald. Und das ist das, was ich an den Headlines ein bisschen irreführend war.
Mhm. Ich meine, hast du einmal mal ein Pitch-Meeting auf YouTube gesehen, dann weißt du, logisch wird es dir geben, weil Money. I like Money.
I like Money. Money ist tight.
Oh, you said Money? Ja, nein. Ich bin auch überzeugt, die wird es geben. Ja. Einer, der die Idee gebracht hat, dann ist klar, nein.
Es muss, ja, ja. Es muss kommen.
Dann haben wir eigentlich nur noch ein paar kleinere, die ich gleich noch gefunden habe, sind einfach noch interessant, um sich kurz zu streifen. Und zwar zum einen die Entwickler von der Tony Hawk 1 und 2, also von den Remakes, die da gerade im letzten sind rausgekommen. Die Entwickler, die werden in Zukunft noch mehr in Blizzard, einfach Blizzard Activision, oder ist ja da das Unternehmen und die sind ein Teil davon. Und jetzt habe ich gerade den Namen, Vicarious Vision, glaube ich, heisst es, genau. Und die werden in Zukunft am Diablo 2 Remake arbeiten. Das Game, das war immer so ein Gerücht gewesen, aber jetzt ist das offenbar bestätigt, dass wirklich das wird gehen. Einerseits natürlich gut, vermutlich, also ja, ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, die haben viele Remakes gemacht, ich weiß jetzt nicht, wie sie erfahren mit Diablo sind, aber sonst für das Team gut, wird es Diablo 2 Remake vielleicht geil oder besser, aber gleich schade für so ein Studio, wo so ein wirkliches, nicht eben einfach ein billiges Remake, wirklich so eine coole Version gemacht hat von den Tony Hawk 1 und 2. Mhm. Und jetzt statt etwas Eigenständiges machen, ja, wirst du jetzt halt wieder dort irgendwie so ein bisschen von der Karre gespannt fürs 0815-Geschäft. Also das, ja. Und das ist halt so ein bisschen, was man eben oft hört von dieser Firma, dass die ganze, also die Firma wird ja eigentlich von Activision, ist ja eigentlich dort das Mutterunternehmen, auch wenn es Activision Blizzard heisst. Und die tut alles so ein bisschen bündelt halt und ja, nicht unbedingt auf neue Sachen, kreative Sachen, sondern schon irgendwie ja, dort, wo man einfach noch ein bisschen Geld rauspressen, also irgendwie...
Sie sind einfach zu gut, Vicarious Visions mit ihren Remakes. Also die Insane Trilogy von Crash Bandicoot ist mega gelungen und auch eben, wie du schon gesagt hast, die Tony Hawk's Games sind mega gelungen. Indes, wenn man schaut, was Blizzard mit Warcraft 3 Reforged gemacht hat.
Ich wollte sagen, ja. Das war ja eine Shitshow.
Ist eine Shitshow gewesen und eben Activision ist ja die Mutter, Blizzard ist eine Tochter, Vicarious Visions ist eine Tochter und sie haben jetzt einfach zu Vicarious Visions gesagt, wir tun euch jetzt Blizzard untergliedern und ihr macht jetzt das neue Diablo 2 Game, weil Blizzard kann das nicht.
Ja, Blizzard ist auch nicht mehr Blizzard. Das ist echt traurig ist so, aber ist so, oder?
Ja. Seitdem sie eigentlich von Activision aufgekauft wurde, habe ich das Gefühl.
Das ist wirklich krass. Ja, und die nächste News auch noch interessant. Aber Microsoft hat irgendwie einen Tag lang haben sie den Preis vom Xbox Gold, also da ihr ein Abo, wo man das hat, damit man online gamen kann, haben sie verdoppelt. Und dann sind alle ausgerastet und dann sind zum gleichen Tag zurückgerudert und haben dann gesagt, nein, es wird nicht teurer. Und sogar alle Free-to-Play-Games, für die braucht es nicht mehr. Also ich glaube, gewisse sind eh schon ausgenommen gewesen davon. Ich habe gemeint, Fortnite zum Beispiel. Aber es sind sogar...
wo gar nicht hast du müssen.
Ich meinte, das ist eines von denen gewesen, aber ich bin ziemlich sicher, es sind nicht alle drin gewesen, aber die Mehrheit logischerweise, und jetzt sind einfach alle Free-to-Play-Games, für die brauchst du Xbox Gold nicht mehr.
Das ist schon ein lustiger Stunt.
Also, da fragst du wirklich, ob die Linke nicht weiss, was die Recht macht. Also, weil, das ist ja irgendwie logisch, dass die Leute, dass es einen Aufschrei gibt, wenn du es verdoppelst. Das ist ja nicht einfach, das ist gut viel.
Ja, ja, und dann reden wir vom weg. Ja, ob sich das damit vorstellen könnte. Es ist so klassisch, wie die Cola doch die gleiche Größe, zum gleichen Preis, einfach 450 ml statt 500 ml, hat sie dann einen kleinen Aufschrei gegeben, aber sie sind davor gekommen. Das war ein bisschen zu fest jetzt da am Microsoft.
Ja, aber genau, dort habe ich einmal jemanden gehört. Vor allem, das ist voll gut, jetzt hat es weniger drin, ich mag es nämlich nie ganz trinken.
Was ist denn das für ein Arschloch, der das sagt? Nein, wirklich, also wer das nicht begreift, das ist wirklich, nein.
Das habe ich gehört, wenn ich im Kiosk gestanden bin. Mal.
Nein,
Coca-Cola macht so. Reibt sich die Hände.
Weniger Plastik ist doch umweltfreundlicher. Genau, nein, es hat einfach noch mehr Platz für noch mehr Flaschen pro Ladung. Das heißt, genau gleich viel Plastik wie vorne in einer Ladung. Aber Xbox Gold Live ist ja auch schon, ich sag mal, ich weiß es wirklich auch nicht. Das ist ein komischer Stand. Das ist nicht wirklich schon der geilste Service vorher gewesen. Ist auch ein bisschen so wie PS Plus Mitgliedschaft, wo du eigentlich nur hast, um irgendwie online zu gamen. Aber die gratis Games oder so, die dort inbegriffen sind, sind ja meistens irgendwie für nichts oder interessiert niemand. Und ich weiß nicht, ich habe den Vorwurf gelesen, sie hätten das gemacht, um die Leute ein bisschen dazu zu treiben, den Game Pass zu machen. Ja. Haben
wir es. Vielleicht.
Das ist quasi wie so, sie machen den einen Service so derart unattraktiv, dass alle zum Game Pass wechseln. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Plan könnte sein, aber der Shitstorm ist jedenfalls gross genug, um fest wieder zurückrudern. Und ihre Begründung ist ja mal ursprünglich gewesen, dass sie seit 10 Jahren den Preis praktisch seit 10 Jahren, auf gewissen Märkten sogar wirklich seit 10 Jahren, den Preis nicht mehr angepasst. Ja, es ist komisch. Also es wirkt seltsam. Ja, es wirkt wirklich sehr seltsam.
Ja, vor allem mittlerweile, wo wirklich die Games halt damit, klar, die Games werden teurer, aber sie haben ja wirklich x Möglichkeiten mittlerweile gefunden, um das Geld wieder reinholen mit eben DLCs und kosmetischem Scheiß und so. Früher hat man wirklich gesagt, wir müssen ja die Server, die müssen laufen und darum kosten die, aber ja, mittlerweile weiß ich auch nicht so recht. Dann die zweite, letzte News, das ist aber auch, da gibt es einfach Quellen, die behaupten, dass Tencent, das ist so eine riesen Firma in China, wo man bei uns eigentlich vor allem kennt, weil sie immer wieder irgendwo so ein bisschen Aktien kauft, Aktienbeteiligungen, aber selten Mehrheitsbeteiligungen, aber einfach ein grosser Teil von allen möglichen von Firmen, aber in unserem Kontext fällt es oft auf, weil es im Game-Bereich ist. Sie haben auch einen Teil von Epic gehört, aber eben Minderheit, glaube ich, auch dort, wenn es mir recht ist. Aber relativ.
Es ist laut den Zahlen, der aktuellen Zahlen, die ich gefunden habe, sind es 48%.
Genau, eben nicht Mehrheit, ja.
Aber viel. 5% von Activision.
Mhm. Und eben, Blizzard. Ja. Also. Genau, wirklich fast überall haben die Finger drin. Bei Discord haben sie ein bisschen drin und eben irgendwie die Don't Starve entwickeln, die haben es jetzt aber, glaube ich, oder haben sie auch wiederum Aktien von denen gekauft? Clay Entertainment. Genau, aber eben jetzt sagen sie scheinbar am Geld zusammenkratzen, Milliarden zusammenkratzen. also, das tut bei denen nicht so speziell. Man muss einfach irgendwie das Geld flüssig machen oder so. Jedenfalls, zum einen grossen amerikanischen Game Publisher oder eben Entwickler kaufen. Und die Rede war unter anderem Take-Two. Das sind die Rockstar unter anderem. Also, Rockstar gehört Take-Two. Und EA ist ein andere und ist noch interessant, weil Take-Two, die haben ja gerade selber überlegt zum Codemasters, glaube ich, oder? Das ist doch dort, um die zu kaufen, ey, wirklich, das ist gefressen und gefressen werden dort.
Das ist wirklich geil. Aber, ich habe es auch beim Recherchieren so gelesen und gesehen, Take-Two möchte kaufen. Ich so, hä, Moment, die werden doch jetzt gekauft.
Das ist so strub. Aber genau, die Quellen, die haben aber auch gesagt, dass sie gleich wahrscheinlicher halten, es ehrlich gesagt, dass die einen südkoreanischen Entwickler aufkaufen, weil dort haben sie einfach schon zum Teil auch schon Mehrheitsanteile oder einfach grosse Investitionen. Und auch solche Games, die bei uns so nicht populär sind, aber viel Geld machen. Aber gleich, das wäre recht schraub, wenn die würden tatsächlich einen von den grossen amerikanischen kaufen und nachher wäre spannend
zu wissen. Shifting, wie man
dann wäre einfach wirklich einer von diesen chinesischen Firmen, wo dann wirklich nicht einfach nur auf der Seitenlinie hockt und einfach dort und dort kann überall ein bisschen mitreden und ein bisschen mithören, weil sie so ein paar Aktien haben, sondern wirklich dann würde es nicht hören. Dann nimmt mich sehr wundern, wo sich das hinentwickeln würde. Also, eben, ich glaube, Geld wird es nicht liegen, oder? Das ist dann mehr Frage.
Nein, also Tencent muss man sagen, es ist nicht einfach ein riesengroßes, und das ist der grösste Internetkonzern von China, also auch grösser als Alibaba. Und man redet da von einem Wert, also wenn man es ganz genau will, nehmen, Simon, glaube ich, dann heisst es Marktkapitalisierungswert, sprich der Wert von allen Aktien, die im Umlauf sind, zusammengenommen. Genau. Und dort hat Tencent einen Wert aktuell von 680 Milliarden Dollar. Stand heute. Das ist fucking viel. Also EA im Vergleich hat 43 Milliarden Dollar Marktkapitalwert. Und Take-Two 24 Milliarden Dollar. Also wenn man sich EA vorstellt, dass irgendwie sie so der grosse, böse Reis, der alles frisst, dann muss man das im Verhältnis zu Tencent, ist das ein Zwerg.
Mhm. Das ist krass, hä?
Einfach zum Grössenverhältnis. Was ist Tencent? Was heisst es, wenn man der grösste Internetkonzern von China ist? Dann ist man fucking riesig.
Ja, dann ist man nicht nur Games, gell? Die haben ja schon noch viele andere Sachen, glaube ich. Das ist ein riesen Holding mit irgendeinen x Sachen drin. Es ist nicht irgendwie nur... Ja.
Genau. Ja, genau, PUBG zum Beispiel gehört auch deine PUBG Corp, glaube ich. Ja, spannend.
WeChat.
Ja,
WeChat ist das Produkt von ihnen, oder?
Ja, ist Strube. Okay, die letzte News, das wollte ich noch kurz streifen, weil da muss man dann mehr dazu sagen, wenn wir da vielleicht mal Reviews machen. Aber einfach, Intel hat jetzt da, hat ja vor länger schon die Gerüchteküche gerumort und die haben dann im Herbst haben sie ihre erste Grafikkarte für Mobile aber erst rausgebracht und jetzt ist es einfach die erste Desktop-Grafikkarte, die Iris XE für Desktop. Das ist immer ihre erste seit 20 Jahren. Sind die da nicht wirklich im Business drin? Aber es ist jetzt auch keine Grafikkarte zum Gamen, also es ist wirklich mehr so eine durchschnittliche, also eine 0815 Office-Grafikkarte. Sie sind aber auch dran mit wie heisst sie, Iris XE Max. Ach, die Namen. nein, genau, das ist eben die letzte, oder? So hat die geheissen für die Laptops. Aber sie sagen scheinbar schon auch, an welchen dran, die dann sollen mit Nvidia und AMD konkurrenzieren können. Und ja, mal schauen, du, schlussendlich, Konkurrenz ist immer gut belebt, da, in dem, vor allem in dem Segment, wo es wirklich die zwei gibt, sonst nur AMD und Nvidia.
Nicht, dass Intel je gute Grafikkarte gemacht hat, oder? Die haben noch nie irgendwie...
Nichts, wo...
Die nur so Onboard-Quatsch.
Ich glaube schon, ich meine, vermutlich sind die gleich verbreiteter als die von AMD und Nvidia.
Ja, weil sie in jedem Büro-PC reingeschraubt sind und so, logisch. Und auf jedes Mainboard und so, logisch. Ja. Aber weißt du, ich glaube, bis du kannst zu diesen Big Players wie Nvidia und AMD aufholen, im Gaming-Bereich... Ja, und das Intel, das nicht der beste Ruf hat, Chips am schnellsten können zu entwickeln.
Ja, aber in dem Zusammenhang würde ich wirklich nur hoffe ich einfach, dass sie es schaffen, weil eben das belebt einfach das Geschäft, wenn sie dort noch ein bisschen mehr Konkurrenz bekommen. Aber ja, genau, das muss man schauen und darum, ich wollte jetzt auch nicht mehr darüber reden, so spannend ist es nicht. Ich finde es mal spannend, wenn es dann eben sättig auch mehr Pupp haben. Zumindest für uns. Also ich meine eben, wer kauft sich schon so eine Grafikkarte jetzt? Alright, dann gehen wir doch noch weiter ins Big Screen. Dann willst du noch Simon über den komischen, wo ich jetzt immer noch schon vergessen habe, ob es ein Film oder ein Doku ist. Reden.
Ich?
Ja.
Meinst du ich?
Ja. Simon habe ich gesagt.
Ah, sorry, ich habe gemeint, ich habe gemeint, Big Screen, hat er irgendein Togo noch rein? Ah, Pretend It's a City, ja, von denen reden, das ist sehr geil. Die Fran Lebowitz, das ist so eine Schriftstellerin, ich kenne die nicht, die hat vielleicht so öffentliche Auftritte, so 70-jährige New Yorkerin, die einfach dort, über das Gott und die Welt ein bisschen philosophiert, und aber es ist so ein bisschen sehr ein... Griesgrämige und so. Und sie regt sich wahnsinnig auf über Leute, die irgendwie mit dem Handy auf der Straße laufen. Oder sie regt sich auf über Leute, die reisen. Oder über Leute, die Sport machen. Und eigentlich über alles. Und würde am liebsten eigentlich Ziggis rauchen. Aber das darf sie nicht, weil wir ihnen nicht rauchen. Das regt sie sich über das auf und so. Und das ist von Martin Scorsese produziert. Er ist ein Großteil, tut er einfach mit ihr reden. Unter anderem auch der Spike Lee und der Alec Baldwin mit ihr dort einfach reden. Und das ist die Show. Geht eine halbe Stunde. Eine Folge immer zu einem Thema. Ich glaube, es gibt sieben Folgen. Gibt's. Ich habe noch nicht alle geschaut, aber Pretend It's a City heisst sie und es ist auf Netflix. Und wirklich, wenn ihr, so ein bisschen, wenn ihr das gerne habt, so ein bisschen Misanthropen, wenn ihr Bock auf eine Misanthrope Frau habt, oder doch irgendwie. Ja, gerade ich glaube, gerade so nach dem guten Corona-Zeug, wo einem ein bisschen alles aufregt, dann fühlt man sich nicht so allein, wenn die einem so gewisse Sachen bestätigen.
Es klingt auch wie, wenn der Simon eine alte Frau wäre, oder?
Genau, das ist eben das. Ja. Also ich habe nicht gewusst, dass das mein Vorbild ist, aber jetzt weiss ich es.
Ah, oh, grossartig.
Ja, voll.
Also, also ist, ist es Reality? Ist es,
es ist Stock, also es sind wirklich Interviews. Also es ist eigentlich nur okay, sie, okay. Wo irgendwie dort leben. Du siehst, es gibt manchmal noch so Zwischeneinblender, wo sie auf der Straße läuft und so. Die sind auch immer sehr witzig, weil sie immer so, die schauen dann immer so verwirrte Leute an, die irgendetwas Komisches machen und so. Oder irgendwie wird dann fast überfahren von einem Velo und schießt dort zusammen. Sie sagt so Sachen wie zum Beispiel, hey, sorry, wenn ich, sie können zum Beispiel nicht mehr in Ding, wie er sagt, chemische Reinigung. Sie können, sie haben keine chemische Reinigung mehr, weil jede, die sie da in der Umgebung hat bei sich, da können sie nicht mehr in. Mit denen hat sie Streit oder sie verkracht oder irgendwie sogar Lawsuit und so, weil die einfach immer hässlich chemische Reinigung innen ist. Und dann hat sie gesagt, ja, ich muss zügeln, ich habe keine chemische Reinigung mehr und so.
Ja, gut, chemische Reinigung.
Ja, sie oft, weißt, sie ist mega so ein bisschen Fashion und so, ist in den 80s oder 70s, 80s. Sie sagt also, ja, sie ist auf New York aus dem Land gekommen und so, weil sie da hat sehr viele hässige Homosexuelle gehabt, das hat ihr gefallen. So Zeug, das ist wirklich, nein, das ist wirklich geil. Oh, dann erzählt sie so ein bisschen über New York und, okay. Und so ein bisschen ihr Leben und
Pretend, ja, also Schweizer kann... City auf Netflix. Okay, muss man mal reinschauen. Ja, genau. Hey, schauen wir noch kurz. Ich finde gleich, du hast zwar deine Artikel dazu, aber wir können ja gleich auch mal noch was darüber reden. Und zur WandaVision ist ja die drei Folgen sind draussen, die Disney Plus Serie Marvel über Wanda und Vision.
Genau. Spoiler oder nicht? Also muss man Spoilerwarnung? Nein, wir machen es ohne Spoiler.
Das schaffen wir schon, oder?
Schaffen wir ohne Spoiler, oder? Also nicht, dass die Leute jetzt mit
dem Film so, genau.
Genau. Es gibt auch noch nicht so viel zum Erzählen, muss man sagen. Es sind ja drei Folgen, wie du gesagt hast, draussen. Mhm. Jede Folge dauert etwa, ich würde sagen, 20 Minuten plus 10 Minuten Abspann.
Hey. Im Moment. Gell, der Abspann ist lang.
Sind abartig lang. Sind sehr kurze Folgen. Und es sind auch die drei, die vor Release schon der Presse zugespielt worden sind. Und man sagt so quasi, es ist ein bisschen so der Einstieg in die ganze Sache, so richtig krank am Dampfen ist erst nach diesen drei Folgen geht es eigentlich erst so richtig los. Und ich glaube, das spürt man auch ein bisschen, wenn man die ersten drei Folgen gesehen hat. Oder was meinst du?
Ja, also ich finde, ich bin ja nicht, anders wie du, ich bin jetzt auch nicht ein spezieller Marvel-Freund und ich habe es auch eher mit... Ich habe es nicht geschaut, weil ich sehe, es ist so kurz und es hat mich noch interessiert, dann gleich, weil es eben schwarz-weiß, die ersten, das ist halt mein Spoiler, die ersten zwei Folgen sind schwarz-weiß, dann die dritte nicht mehr. Man merkt, das siehst du im Teaserbild eigentlich schon. Aber die Serie macht halt so einen Wandel durch und es ist einfach irgendwie, ich mag es, wenn Sachen ungewöhnlich sind. Und gerade jetzt für Marvel ist es vermutlich besonders ungewöhnlich, weil es wirkt überhaupt nicht mainstreamig. Es ist dann am Anfang wirklich so ein bisschen wie so eine 50er-Jahre-Sitcom. Eben, du hast so in deinem Text gesagt, mit so diesen Lachern. Und sie haben dann wirklich die Alltagsprobleme, mit irgendwie der Chef kommt zu Besuch oder irgendwie der muss irgendwas kochen und so. Und eben die Wanda, die kann ja halt wie... Eben, es erinnert mich wie an Genie. Das ist also eine alte Serie, wo sie kann zaubern kann. Und er kann halt auch, er ist halt irgendwie, der Vision ist ja auch irgendein Superheld. Und dann ist halt Superhelden im Alltagsleben und du merkst aber dann, dass drumherum, um das in dieser Welt, wo sie leben, muss noch irgendetwas sein. Man weiß es aber nicht, aber das schon am Ende von der ersten Folge wird das so suggeriert.
Genau. Also ich finde das auch, ja. Oh, sorry.
Nein, ich kann nur sagen, da bin ich jetzt auch gespannt, was hinführt. Meine einzige Befürchtung ist eben, dass es dann schlussendlich gleich zu irgendeinem Superhelden-Ding verkommt, dass mir dann möglicherweise die letzten paar Folgen vielleicht nicht mehr gefallen, weil es dann einfach irgendwie Avengers 3,5 ist oder so. Oder? Das würde mich dann ein bisschen anschiessen. Aber ich bin gespannt.
Ja, voll. Also ich finde es auch, gerade für... eigentlich Marvel hat immer wieder mal... Sie haben ein bisschen so ihren Mainstream, ein bisschen ihre Marvel-Formen. Sie haben aber auch immer wieder Sachen, wo sie sich ein bisschen getrauen. Also ich meine, so damals, wo Guardians of the Galaxy rausgekommen ist ja... hat man das als Risiko gesehen. Heute im Nachhinein betrachtet hat man das Gefühl, das ist ja null Risiko. Aber damals war das irgendeine Truppe von Füchsen und Bäumen im Weltall. wo niemand kennt und wie soll das funktionieren. Und auch die Schauspieler drin sind nicht allzu bekannt. Und heute ist das irgendwie einer der beliebtesten Filme überhaupt. Und Marvel nutzt ein bisschen seine Macht, um auch wieder mal neue Sachen auszuprobieren, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Und WandaVision ist genau das. Es ist wirklich das Sitcom-Konzept, das zieht 90% der Zeit knallhart durch. Es ist ein Sitcom mit billigen bis guten Lachern und Konservenlachern und dann, dass dann noch immer noch die Zeitepoche, also jede Episode ist dann eine Zeitepoche. Mal ist es 50er-Jahr-Sitcom, dann 60er-Jahr-Sitcom, 70er-Jahr-Sitcom. Du hast am Anfang von jeder Folge so einen ein Intro, das ganz perfekt zu dieser Zeit passt. Also sie haben wirklich extra so ein Jingle-Intro, also weißt du, so wie halt früher bei diesen Folgen. Es ist immer eine Hommage. Und das passiert eigentlich mega wenig oder nichts, wo du irgendwie sagst, so, hey, warum bin ich jetzt genau da? Warum schaue ich jetzt diese? Ich habe gemeint, da Avengers 3,5 oder was weiß ich. Aber es passiert eigentlich gar nicht viel mehr. Und zwischendurch aber blitzt es dann durch. Irgendetwas stimmt da ganz und gar nicht. Irgendetwas ist ungehörig falsch. Und so Charaktere, wo zumindest innen plötzlich irgendwie so halb aussteigen und so, wer bin ich eigentlich?
Ja, das ist geil.
So. Also du merkst, irgendetwas geht da vor sich irgendwie. Es ist nicht einfach ein Sitcom oder sogar das ist irgendetwas komisch gespielt, falsch. Und es ist mega spannend zu schauen, wohin da uns das Ganze führen wird. Ich habe in meinen Artikeln diverse Theorien aufgestellt, aber ohne zu spoilern kann ich sie fast nicht erklären. Aber es ist jedenfalls ja, sehr, sehr spannend. Und wirklich für Marvel etwas ungewohnt.
Weiss man schon, wie viele Folgen?
9.
Okay. Nein, da bin ich auch gespannt. Dann WandaVision. Läuft jetzt auf Disney Plus. Dann habe ich nur noch zwei, wo ich auch nicht jetzt mega lang drauf eingehen, aber ich wollte sie gleich noch kurz erwähnen. Zwei Games. Und zwar, weil ich es vor allem eins erstaunlich gefunden habe. Ich bin jetzt, wenn wieder keine grossen Blockbusters rauskommen, dann bin ich immer am Rumstöbern. Und dann habe ich zuerst Conqueror's Blade, aber ich schreibe es in die Show Notes rein, habe ich entdeckt. Conquerors. Ich habe MMOs gesucht. Ich dachte, irgendwie ist ein Multiplayer-Game, es gibt einfach keine. Da kannst du lang suchen, es gibt die du kennst. Aber egal, es hat mir denn das trotzdem vorgeschlagen und das ist so ein Mittelalter Schlachten-Game, so ein bisschen Third Person und dann weißt du, so ein bisschen auf eine Art, auf den ersten Einblick ähnlich wie Chivalry oder Mordhau und so. Aber es ist noch krass gross, es ist ein Free-to-Play-Game, hat easy geile Grafik und du kannst eben verschiedene Klassen auswählen und dann der Kampf easy wuchtig, aber du tust dann eben ein Multiplayer-Schlacht und du bist dort und kämpfst gegen irgendeine andere Armee, die dann irgendwie das Schloss stürmt, je nach Mission. Und du hast dann aber auch noch Truppen. Du hast dann verschiedene dabei, kannst aber noch immer einige aktiv ausgerüstet haben, irgendwie Bogenschützen, Hellebarden, was auch immer. Und die kannst du auch in verschiedenen Formationen und dann kämpfst. Der Level hat mich so ein bisschen ähnlich wie League of Legends, weißt du, die MOBAs. Oder du versuchst dann irgendwie die einen Punkte zu erobern und dann die 0815 Gegner, die metzelst du einfach ab, oder? Und du siehst dann aber dort, wo die Spieler sind, von denen musst du dich in Acht nehmen, weil halt eben, hast halt Special Moves und so. Und du weißt, es schnetzelt geil und irgendwie, du kannst dann natürlich dich upgraden, du kannst deine Truppen upgraden, du kannst dort andere kaufen, du die Ausrüstung kannst verändern. Dann gibt es sogar noch wie so eine ganze Übersichtskarte, wo es wie so Regionenkämpfe hat. Das weißt so, du kämpfst gegen das Gebiet und dann wechselt die Ansicht so ein Civilization-mäßig, wo du mit deinem kleinen Trüppli und Rössli höselst dann zum nächsten Ort. Dann hat es unterwegs noch so Rebellen, wo es dann wieder in den Schlachtmodus wechselt. Und dann gehst du in eine andere Stadt und dann gibt es wirklich so Gebietskämpfe. Aber eben, es ist ein Free-to-Play-Game und es haut links und rechts nicht mehr irgendwie, schau da, Login-Bonus und Zeugs und so um die Ohren. Das ist halt. Aber ich finde gleich noch Straub. Ich habe noch nie von dem Game gehört, bis vor zwei Wochen. Und finde es schon noch krass.
Wie lange geht es schon?
Wie? Ich glaube, zwei Jahre alt ist, glaube ich.
Okay.
Und dann mit Season und allem und einfach, weißt du, erstaunlich geil. Der Kampf-Fact mega, dass du die X-Truppen hast. Und ich finde, ich staune einfach immer, dass es einfach so Games gibt, wo du völlig nicht auf dem Radar hast, wo du aber irgendwie easy viele Leute gamen. Und ja, Conqueror's Blade. Conquerors, also das PC-Game. Cool. Also ich habe es auf dem PC gespielt, ich weiß gar nicht, ob es woanders auch gibt. Und dann ganz komplett der Gegenteil, einfach, wenn ihr etwas zum Chillen braucht, Tiny Lands. Ja. Das ist einfach ein Game, wo so sucht einen Fehler. Es hat so zwei so, oh, immer du nee. Siehst so ein Diorama, weißt du, so ein kleines Insel, hat einfach immer zwei und du musst einfach den Unterschied suchen. Kannst du dann so drehen und anzoomen und dann einfach immer 5 Fehler pro Bild suchen und so einen chilligen Sound dazu. Ah, finde ich super. Und
das heisst Tiny Lands?
Tiny Lands, genau.
Ich habe nämlich jetzt gerade Tiny Land auf YouTube eingegeben und das kommt etwas ganz anderes.
Heißt es Land oder Lands?
Lands mit S, genau, glaube ich.
Ja, Tiny Lands. Ja. Du kostet irgendwie 10 Steine oder so. Aber ich finde es mega chillig, einfach zum. Ja, du hast schöne Bilder und dann kannst du drehen und dann suchst du halt irgendwie Fehler und. Und wirklich so ein mega
herziges
Diorama. Super. Finde ich geil. Alright.
Schön.
Das ist wirklich cool. Also komm dann vielleicht noch kurz zu, was bei uns auf dem Programm steht. Eben am Samstag. Der Podcast-Folge kommt ja vorher, wenn sie vorher los ist. Samstag ist der Digitech Playground 3 mit Call of Duty Warzone.
Yes.
Fängt am 11:30 an mit dem Grümpelturnier. Der Göpp steht aus zwei Turnier eigentlich. Zuerst so das Spassturnier, das Grümpi, und dann am Abend um 17:30, glaube ich, voraussichtlich, wird dann das Pro-Turnier anfangen. Je nachdem, muss er zehnt, dann ist viel früher fertig. Simon wird das wieder mitmoderieren mit dem Early, wie heißt er?
Early Bird. Ja.
Genau. Und genau, dann schaut euch dort mal rein auf unserem Twitch Digitech Playground oder auf dem Digitech YouTube-Kanal könnt ihr schauen. Ich glaube sogar auf Facebook, weiß es gar nicht.
Kann ich mein unglaubliches Fachwissen im Call of Duty Warzone, wo ich mir dann angeeignet habe, indem ich letztens wieder eins gespielt habe und tatsächlich Erster wurde, bin aber in dieser neuen kleinen Mini-Arena.
Was gibt's?
Ja, in dieser Mini-Arena. Es gibt jetzt so eine Mini-Arena.
Ah, witzig.
Bin ich mit dem Kollegen rein und haben wir richtig, gut, das ist weniger an mir, als mir am Kollegen gelegen, aber 3-4 Abschüsse habe ich
schon. Geil. Sehr nice. Ja. Genau, das steht noch. Oder was steht bei euch so schnell auf dem Programm? Und wir gerade noch ankündigen.
Ja, ich habe mir noch Sachen bestellt und möchte mal so einen Tag lang wie ein Boomer arbeiten. Ich habe eine Schreibmaschine und so eine alte Tastatur, so eine uralte Klick-Tastatur. Und dann möchte ich am Morgen auch so ein Hemd anlegen und eine Krawatte und so den Anzug.
Also du redest von einer Schreibmaschine, oder nicht?
Ich habe eine Schreibmaschine und aber noch so eine IBM M1-Tastatur,
haben wir
auch angezogen. Ja. Die hat es eben, dort, wo ich die Schreibmaschine-Ding da müssen bestellen, oder? Die Spulen. Und dann habe ich die gesehen, dass die eine so oldschool Tastatur haben. Jetzt brauche ich nur einen Fax. Dann arbeite ich wie alles ins Wetter.
Holy shit,
Mann. Mal schauen, wenn das kommt.
Um das Fax zu schicken.
Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich werde wahrscheinlich einfach mit meinem Handy scannen und das per E-Mail als Anhang schicken, als Fax-Alternative müssen.
Mal schauen.
Hey, ich hoffe, man gehört nicht. Ich wohne eben gerade in der Nähe von einem Kindergarten.
Ah, nicht gehört.
Kinder, wenn die draußen spielen, die schreien am Spieß, als ob jemand sterben würde. Und ich habe jetzt gemerkt, ich habe das Fenster nicht zugemacht. Also falls im Hintergrund...
Das sind einfach die Kinder, die Luca im Keller hat. Das ist halt zwischendurch.
Das sind nicht die. Eben. Nur wollen sagen, nicht falsch verstanden.
Ja, schon gut.
Aber vielleicht hört man es auch gerade.
Ja. Also gut, dann machen wir noch hier fertig. Dann danke allen fürs Zuhören und Zuschauen, die es Video geschaut haben. Und bis nächste Woche. Tschüss miteinander.
Also, ja, bis dann. Ciao, ciao.